Salmon entgegnete zornig. »Nein, es ist so. Du willst nicht in mein Zelt kommen, obgleich du weißt, dass alles zur Hochzeit bereit ist. Meine Sippe ist einverstanden, dass ich dein Gemahl werde. Ich habe Kaleb den Brautpreis entrichtet. Ich habe schöne Gaben für dich vorbereitet und dir auch versprochen, weißt du noch? Du bist so gut, Salmon, und du weißt, wie sehr ich dich liebe. Das glaubte ich auch einmal, aber jetzt begreife ich dich nicht mehr. Du willst nicht in mein Zelt kommen, obwohl alles vorbereitet, alles besprochen ist. Du zögerst wegen deiner Schwester, lass sie, sie wird vergessen. Zudem ist sie kein Kind mehr.« Seine Stimme, die noch vor kurzem die des alten Salmon war, klang plötzlich fremd, hart und fast drohend. Er presste ihre Finger so stark, dass sie vor Schmerz aufschrie. Sie wusste ihm nichts zu entgegnen. Seine Worte waren ihr fremd. Sie kannte sich selbst nicht mehr. Je fremder ihr Salmon wurde, umso mehr Gewalt gewann er über sie. Sie lächelte, um ihn zu entwaffnen. Dann wieder erstarrte ihr Gesicht in sorgenvollem Ernst. Oh, wie schwer es doch war, seinen Worten zu widerstehen. Und hatte ihr Widerstand denn einen Sinn? Sie war doch überzeugt, dass Jahwe selbst ihre Verbindung wollte. Später wird sie größere Gewalt über Salmon gewinnen, wenn sie erst einmal in seinem Zelt wohnt. Sie wird versuchen, ihn jenen Gefährten abspenstig zu machen, die keine guten Freunde waren. Er wusste doch, was er ihr versprochen hatte. Ihr alter Traum von ihrem ersten Kind, das in linnernen Efort dem Dienst des Heiligtums gewidmet wäre, konnte Wirklichkeit werden, ein freiwilliges Opfer für den Allerhöchsten. Noah war nahe daran zu sagen, »Ich komme, wann du willst.« Aber was geschah dann mit Uta? Der Gedanke an sie hielt sie zurück. Sie hatte die Schwester nicht verlassen, als sie Tage und Nächte weinend verharrt hatte. Sie konnte sich auch jetzt nicht verlassen, nun diese merkwürdige Veränderung mit ihr vorging. Die Arme. Noah konnte ihr nicht gram sein, ihr Benehmen stimmte sie nur traurig. Es traf sie schmerzlich, dass es Leiden gab, die sich jeder Hilfe entzogen. Zu tief waren die Wunden in Utas Seele verborgen, kein anderer Mensch konnte zu ihnen vordringen. Noah wollte sie auch nicht verletzen, weil sie sie innig liebte. Noah war offen und aufrichtig. Wenn sie jemanden leiden sah, dann drängte es sie zu helfen. Sie pflegte Kranke, sie tröstete weinende Kinder, und so fand sie kaum Zeit, an ihre eigenen Sorgen zu denken. Erst die Ratlosigkeit, mit der sie Utas Leiden gegenüberstand, lenkte ihre Aufmerksamkeit auch auf das eigene Schicksal. Sie litt darunter, dass sie der Schwester nicht helfen konnte, aber noch mehr schmerzte es sie, dass da etwas Böses war, dem sie nicht beikommen konnte. Diesem Bösen gegenüber stand sie allein. Wer konnte ihr helfen, wenn Tamar noch lebte? Ja, der Tod der Großmutter hatte für Noah mehr als der Abschied von der einzigen Beschützerin bedeutet. Ihre Sippe hätte nicht zugelassen, dass sie verdarb. Diese Greisin aber, die nur in Erinnerungen und Überlieferungen ihres Stammes lebte, war Noah eine vertraute Freundin gewesen. Lange hatte sie ihren Erzählungen lauschen können, und sie hatte von der Großmutter die Neigung geerbt, alle Geschehnisse durchzudenken. Für Tamar waren Vergangenheit und Zukunft unlösbar miteinander verknüpft gewesen. Was sich einst ereignet hatte, wiederholte sich, zuweilen als Verheißung dessen, was erst nahte, weil es immer noch nicht vollkommen erfüllt war. Die Geister Jakobs, Isaaks und Abrahams, die Geister Rachels, Rebekkas und Sarahs lebten nicht außerhalb der sichtbaren Welt, sondern weiterhin in ihr und in den Menschen. Merke dir, Noah, hatte Tamar oft gesagt, keine Verheißung bleibt unerfüllt, keine Prophezeiung erlischt ohne Verwirklichung. Kein Opfer wird zurückgewiesen, man muss nur warten. Je älter Tamar wurde, umso öfter kam das Wort vom Warten über ihre Lippen. Noah fragte sich mit der Nüchternheit ihrer Jugend, worauf wartet sie noch? Sie sprach diese Frage jedoch nie aus. Sie ging in der Welt der Großmutter auf, die auf das Warten eingestellt war. Auch jetzt suchte sie keine Antworten auf ihre Schwierigkeiten, die Feindseligkeiten der Schwester, auf die Leiden, für die sie keinen Trost wusste, auf die Worte Salmons. »Warte noch ein wenig, Salmon«, sagte sie zärtlich, »ich liebe dich über alles, doch jetzt kann ich die Schwester nicht verlassen. Vielleicht schüttelt sie endlich ihre Verzweiflung ab. Mein Gebieter, habe große Geduld, ich bitte dich darum.« Weißt du noch, wie viele Jahre Jakob wartete, bis er Rachel von Laban bekam? Salmon unterbrach sie heftig. »Lass diesen alten Blödsinn, was scheren mich diese unmöglichen Geschichten? Ich will dich baldigst in meinem Zelt haben. Kümmere dich nicht um Uta. Warum sollen wir warten? Sie wird sich nicht ändern. Es reizt sie nur, dass ich dich liebe, und sie gebärdet sich absichtlich darum, um deine Vermählung zu hintertreiben.« Auch ihr war es manchmal vorgekommen, das Verhalten ihrer Schwester könnte reine Bosheit sein. »Ja, es kann sein, dass unsere Liebe sie reizt. Und was bedeutet das? Gewiss möchte auch sie lieben und geliebt werden.« Er zuckte die Achseln. »Sie wird nie lieben können. Sie ist zu stolz.« »Nein, es scheint ihr nur so«, suchte sie ihre Schwester in Schutz zu nehmen. »Sie ist stolz und herrisch«, stellte Salmon mit einer Entschiedenheit fest, die keinen Widerspruch duldete. Er machte eine abschließende Bewegung, mit wachsender Heftigkeit drängte er weiter. »Noah, ich liebe dich und ich will, dass du baldigst in mein Zelt kommst. Ich bin mit längerem Warten nicht einverstanden. Ich habe es satt, hörst du?« Er ließ ihre Hand los und schlang den Arm um sie. Er drückte sie so heftig an sich, dass es sie schmerzte. Sein Atem ging rasch und laut, ein Schauer überrannte sie, aber sie blieb ruhig sitzen. Ihr Auge heftete sich noch immer auf die beiden Wasserläufe, die aus dem Brunnen flossen. Sie wusste, ihr Ja genügte und die uneinschlagenden Herzen klangen wieder zusammen. Er sehnte sich nach ihr und sie verlangte nach ihm. Ihr Ja-Wort wird sie beide erlösen. »Du musst mein sein, ich will nicht mehr warten«, fuhr er ungestüm fort. »Es ist genug der Verzögerung, Noah, komm zu mir, ich liebe dich.« Seine Nasenflügel bebten, seine Lippen schoben sich vor. Noah empfand, wie er ihr fremder wurde und ihr dennoch näher kam. Sein glühendes Gesicht verwirrte sie zugleich, aber zog es sie an. Jetzt glich er keineswegs mehr dem Knaben, den sie von klein auf kannte. Es befremdete sie, dass Menschen, die sie zu kennen glaubte, plötzlich ein anderes Gesicht bekamen. Salmon berauschte sich an seinen eigenen Worten, auch das befremdete sie. Aber die Heftigkeit, mit der er auf ihre Einwilligung drängte, entzückte sie auch. Auch ihre Ungeduld stieg unter diesem Ansturm. Sie verstand nicht mehr, was Salmon sprach, der Klang seiner Stimme genügte. Sie vergaß Uta vollends, aber eine unbegreifliche Hemmung blieb. Tamar hatte ihre Enkelinnen einst belehrt, »Männer werden euch liebliche Koseworte sagen. Oft bedeuten diese Worte Lügen. Wenn euch aber der Klang der Stimme eines Mannes mehr anrührt als seine Worte, so ist das ein Zeichen, dass er euer Herz geweckt hat. Und dann erinnert euch an Rachel.« Unter den Geschichten um die Frauen ferner Zeiten hatte jene des geliebten Weibes Jakobs auf Tamar den tiefsten Eindruck gemacht. Wie sehr musste Jakob sie geliebt haben, wenn er so viele Jahre um sie diente. Was aber war nachher geschehen? Es bedeutete nichts, dass Josef und Benjamin ihre Lieblingssöhne wurden. Keinem von beiden hatte der sterbende Vater die Rätsel der Zukunft enthüllt. Keiner von ihnen kam Juda gleich. »Jetzt hör mir bitte zu. Ich will und ich werde nicht mehr zuwarten. Antworte, wann willst du mein Weib werden?« Sie wollte ihm sagen, dass sie ihm schon längst gehöre, doch hätte dies weder ihm noch ihr genügt. Auch die sorgende Liebe um den anderen ersetzt nicht die tatsächliche Zusammengehörigkeit. Dieses Gesetz lebt in beiden. Noah aber vernahm noch die Stimme eines anderen Gesetzes, und dieses zwang sie, Uta nicht zu verlassen. »Wann kommst du also, Noah?« »Salmon, am liebsten käme ich gleich. Doch glaube mir, jetzt kann ich die Schwester nicht verlassen.« »Wann dann?« Diese Worte waren nicht mehr mit seiner Stimme gesprochen, sie klang fremd und drohend wie eine Warnung. Der Schauer des Verlangens in ihr wich dem des Bangens. Und rasch antwortete sie, »Warte nur noch, solange wir in dieser Schlucht sind. Bald werden wir aus dem Gebirge herauskommen und dann wirst du mich in das Zelt deiner Mutter führen, so wie es Sitte ist. Und nichts mehr wird uns trennen.« Sie sah ihn lächelnd an. Sie wollte ihn für diese letzte Verzögerung, für diese Zurückhaltung um Verzeihung bitten. Er aber beantwortete ihr Lächeln mit einem wutverzerrten Gesicht. Seine Lippen schlossen sich fest, die zugekniffenen Augen sahen über sie hinweg. Sie verstand, diese Wolke konnte sie nicht verscheuchen. Eine böse Ahnung durchbohrte sie wie ein Schmerz. Der Fürstenrat versammelte sich zum ersten Mal in seiner neuen Zusammensetzung. Die Fürsten, die ihre Stämme durch die vom Sturm weggefegten Fluten des Roten Meeres geführt hatten, lebten längst nicht mehr. Die einen hatten durch die Leviten am Fuß des Horeb den Tod gefunden, andere waren während der Wanderung um die Oase Kadesh gestorben. Ihnen waren die Geschlechter ihrer Söhne gefolgt, die noch als Kinder die Wüste betreten hatten. Dieses Geschlecht war vom Aussterben der Väter eingeschüchtert, zu Gehorsam und Gesetzestreue genötigt. Es war an der Spitze des Volkes während der Wanderungen um Kadesh gestanden. Kaum aber hatten sie die Oase verlassen, erhoben sich zwischen dem Fürstenrate und dem plötzlich reif gewordenen jüngeren Geschlecht Unstimmigkeiten. Diese Jüngsten, die Mikraim überhaupt nicht gesehen hatten, die keine Stadt kannten und alle ihre Erfahrungen auf den Wanderzügen zwischen Fels und Sand machten, unterschieden sich in allem von den Geschlechtern ihrer Väter und Großväter. Hauptsächlich war es der Kampf, der sie begeisterte. Sie fürchteten ihn nicht, sie wollten ihn. Es sah aus, als freuten sie sich mehr auf die Eroberung des gelobten Landes als auf seinen Besitz. Diese jungen Leute nannten Fürsten ihrer Stämme verächtlich Feiglinge und Zauderer. Revna schlug die erste Bresche in die Zusammensetzung des Rates. Nach dem Tode seines Vaters war er dessen Mitglied geworden. Und dann, nach der siegreichen Abwehr der Arader, nach der Eroberung und Zerstörung ihrer Stadt, hatte der Einfluss des jüngsten Geschlechtes so viel Gewicht erlangt und war das Spötteln über die Älteren so allgemein geworden, dass die Stammesfürsten allmählich einer nach dem anderen aus dem Rate ausschieden und das Amt ihren Söhnen überließen. Von dem älteren Geschlechte blieben nur Kaleb und Josua. Für Kaleb hatten die Jungen nur Verachtung und Ablehnung übrig. Sie spöttelten bei jeder Gelegenheit über ihn. Josua dagegen genoss ihr Ansehen. Die Jungen ahnten in diesem alten Mann einen der Ältesten im Lager, einen der ihren. Zudem hatten sie Hochachtung vor seiner Feldherrenbegabung. Kaleb eröffnete die Befragung der Fürsten. Revna aber meldete sich sogleich zum Worte. Der junge Fürst des Stammes Manasse war der Abgott der Jugend, und so ertönten schon bei seinen ersten Worten begeisterte Rufe. »Was sind wir?« fragte er die Versammlung. »Ein Rat der Stammesfürsten oder eine Runde von Menschen, die sich zum Plaudern zusammenfinden? Sollen wir beraten oder jammern?« »Beraten, beraten!« schrien sie voller Begeisterung. »Beraten wir also. Dazu gibt es Anlass genug. Der Weg zwischen diesen Felsenmauern zieht sich in die Länge und es ist kein Ende abzusehen. Das Volk ist schon müde und was noch schlimmer ist, die Nahrung beginnt knapp zu werden. Die Herden, die wir in Asiongaba erstanden haben, sind aufgezehrt. Wir sind nicht mehr ein wanderndes Volk, sondern ein Haufen Bettler. Wir schleppen uns Schritt für Schritt dahin. Die Leute beginnen wieder, ihr Hab und Gut liegen zu lassen. Und warum geschieht das? Weil Moses einen Umweg eingeschlagen hat, statt uns durch das Land der Edomiter zu führen. Was sagt ihr dazu? Er hat recht, stimmten ihm die jungen Fürsten bei. In der Wüste wären wir bald vor Durst umgekommen, fuhr Revna fort. Und jetzt bedroht uns der Hunger aufs Bitterste. In einigen Tagen. Nein, wir werden nicht verhungern, schrie eine hohe Stimme. Phinees, der Eleazar im Rate vertrat, stand auf. Jahweh wird uns nicht verlassen. Jahrelang hat er unseren Vätern Manna geschenkt. Auch jetzt wird er es wiedergeben, wenn es nötig ist. Revna lachte auf. Seine Freunde stimmten mit ein. Phinees, willst du Manna essen? Es soll dir wohl bekommen. Wir haben keine Lust dazu. Manna ist nichts für Männer. Davon sind unsere Väter Feiglinge geworden. Eine Schafherde. Eine, die der Erstbeste dahin trieb, wo er sie hinhaben wollte. Ja, so war es, riefen einige der Fürsten. Es kommt auf eines heraus, ob wir hungern oder dieses gelbe Mehl verschlingen. Wir wollen Fleisch, kein Manna. Wir wollen essen, was sich gehört. Kaleb stand auf und versuchte, die Ruhe wiederherzustellen. Nach vieler Mühe gelang es ihm. Obgleich das Geschrei sich legte, glühten die Augen der Fürsten, und es war offensichtlich, dass der Streit beim nächsten Anlass wieder ausbrechen würde. Kaleb schwenkte seine Hände über den Köpfen der Versammelten, als ob er sie mit einem Zauberkraut bestreuen wollte. Dann kämmte er mit seinen Fingern langsam und bedächtig den langen weißen Bart. Die letzten 30 Jahre hatten ihn zum Greise gemacht. Sie hatten ihn aufgerieben. Er erinnerte keineswegs mehr an den Mann, der einst von der Kundschaft der Fahrt in das gelobte Land mit ungemindertem Mut und in der Überzeugung zurückgekehrt war, dass das Volk es erobern konnte. Revna sagt, wir seien ein Fürstenrat und nicht eine Plauderrunde, begann er endlich. Ihr selbst vergesst das aber und schreit wie ein Rudel Schakale um ein Aas. Der Fürstenrat hat von jeher wichtige Entscheidungen zu treffen gehabt. Ich erinnere mich aber nicht, dass er sich jemals so aufführte. Fragt eure Väter.
Schon gut, beschwichtigten sie ihn. Aber was soll geschehen?
Kaleb strich sich wieder den Bart. Es ist zu bedauern, dass ihr euch nicht benehmen könnt, fuhr er fort.
Das hast du schon gesagt, unterbrachen sie ihn wieder. Hast du uns sonst nichts zu sagen?
Kaleb räusperte sich und blickte über die Versammelten hin. Sein Gesicht drückte weniger Zorn als Erstaunen darüber aus, dass sie ihn unterbrochen hatten.
»Es ist wirklich zu bedauern«, murrte er, halb zu dem Fürsten gewandt. »Ihr habt keinen Grund, so viel Lärm zu schlagen. Das Volk hat einen weiten Weg zurückgekehrt und nichts hat es aufhalten können. Kaleb, sagst du deine Herden noch?«
»Ja, ich habe sie noch.«
»Dann kannst du ruhig schlafen. Es gibt Leute, die letzten Schafe geschlachtet haben«, schrie einer.
»Glaubst du wirklich, es werde Lämmer regnen?« rief ein anderer.
»Über alle Maßen bedauerlich«, murrte Kaleb. »Ich bin nicht blind, ich weiß, dass das Volk erschöpft ist.«
»Aber wir sind schon am Ende des Weges. Nach wenigen Tagen werden alle Sorgen vorbei sein. Wenn wir die Schlucht hinter uns haben, kommen wir an einen großen See und dahinter das Land, das der Ewige den Nachfahren Jakobs verheißen hat. Ich sage euch, wir kommen bald dorthin.«
»Ja, wenn uns Moses nicht wieder ein Land umgehen lässt«, wandte Refner ein.
»Er tut es gerne«, rief ein anderer Fürst. »Ihm ist es gleichgültig, ob noch 10 Geschlechter dahin gehen.«
»Wir werden bald dorthin kommen«, wiederholte Kaleb, den die Zurufe der Versammlung verwirrten, so dass er nur mühsam den unterbrochenen Satz weiterspinnen konnte.
»Ihr aber wollt gegen den Allerhöchsten streiten. Er ist mächtig und gnädig.«
»Wir streiten nicht gegen den Allerhöchsten, sondern gegen Moses«, antwortete Refner.
»Da uns der Allmächtige ein überaus reiches Land gegeben hat, hätten wir möglichst rasch dorthin ziehen müssen. Stattdessen führt uns Moses zwischen Felsen umher, wie er vor dem unsere Väter in der Wüste herumgeführt hat.«
»Moses tut, was Jahwe ihm gebietet«, schrie Phinees.
»Ihr Leviten werdet das immer behaupten«, antwortete Refner.
»Ihr schöpft euren Gewinn aus der Regierung Moses.«
»Was unterstehst du dich?« schrie Phinees. »Die Leviten sind die Wächter des Heiligtums.«
»Sag lieber des Goldes im Heiligtum«, brüllte Refner ebenso wütend zurück.
»Für euch sind die anderen Stämme nur dazu da, eure Fenster zu füllen. Und diese Zustände sollen wir als Herrschaft Jahwes ansehen?
Schweig lieber, wenn du es nicht mit uns zu tun haben willst.«
»Was?«
Das Gesicht des Leviten spannte sich. Die Nase verzog sich zu einem Bogen. Die Muskeln der Wangen zuckten.
»Was hast du da gesagt?«
»Du hast es gehört. Frag nicht weiter«, antwortete Refner in gleicher Wut.
»Wenn ihr euch nicht ruhig verhaltet, werden wir Ordnung unter euch schaffen. Ihr wollt wieder wie damals andere umbringen. Aber mit eurer Vorherrschaft ist es zu Ende. Deshalb sage ich dir, schweig!«
»Ihr Dummköpfe, ihr Gottlosen, ihr Verfluchten! Jahwe wird seine Blitze gegen euch schleudern«, schäumte Phinees.
Sie sprangen auf. Das Zelt bebte unter dem Geschrei und dem Gestampf. Die Fürsten lärmten und schüttelten drohend die Hände. In höchster Erregung stürzten sie sich auf den Priester. Aber Josua drängte sich vor und schützte ihn mit der ganzen Breite seines Leibes. Als sie den Feldherrn vor sich sahen, hielten sie trotz ihrer Wut inne.
»Verteidige ihn nicht, Josua«, warnte eine Stimme. »Er ist eine Kreatur Moses.«
»Auf eure Plätze und Ruhe«,
überschrie der Feldherr diese Zurufe und schob die Vordrängenden sanft, aber entschieden zurück.
»Auf eure Plätze, ich will euch etwas sagen.«
Schließlich gaben sie nach und blieben in weitem Halbkreis stehen. »Ihr streitet euch, als ob ihr nicht Fürsten, sondern Sklaven wäret, die um eine Schüssel Linsen raufen. Ihr seid die Obersten des Volkes.« Sie unterbrachen ihn nicht wie Kaleb, doch als er ihre verächtlichen Mienen sah, wusste er, dass sie nicht gesonnen waren, Mahnungen von ihm anzunehmen. Hinter seinem Rücken hörte er Kaleb seufzen.
»Sie werden dich nicht anhören. Sie werden wie eine Herde wilder Esel.«
Er begriff, die alte, ehrwürdige, überlieferungsgetreue Beratung der Fürsten gehörte der Vergangenheit an. Die Zeit war anders geworden. Er konnte auch sein Wohlwollen für diese Jungen nicht abstreifen. Er hatte keine Freude daran, ein sanftes und träges Kamel zu reiten. Diese da schlugen gern aus, aber nur mit ihnen werden die Völker in Kanaan und die Mikraimer zu überwinden sein. Es schmeichelte ihm, dass sie ihn als Feldherrn schätzten. Zwischen ihm und ihnen wird sich ein Band knüpfen lassen.
»Darüber will ich nicht sprechen«, lenkte er ein. »Sprechen wir über das Wichtigste. Ihr sagt, im Volke drohe der Hunger. Das ist wahr. Die Vorräte, die wir an dieser Meeresküste eingelagert haben, gehen zu Ende. Und wir sind immer noch im Gebirge. Refner sagt, Moses sei daran schuld, da er das Volk um das Land der Edomiter geführt habe. Warum aber von Dingen reden, die nicht mehr zu ändern sind? Wir sind durch die Schlucht gezogen und du willst bestimmt nicht, dass wir durch sie zurückziehen, Refner.«
»Nein, das nicht«, räumte der junge Fürst ein. »Du siehst also, wir müssen vorwärts kommen und dies möglichst rasch.«
Refner zuckte zornig die Achseln. »Du weißt, Josua, dass nichts mehr zu essen da ist. Die Leute können sich vor Hunger kaum weiterschleppen. Vieh haben nur noch die Reichen und die Leviten. Das ist Opfervieh«, rief Phinees, dieser Gottlose. »Genug jetzt«, befahl Josua. Als er den Eindruck hatte, dass sie den Streit nicht wieder aufs Neue entfachen würden, sprach er weiter. »Mir ist bekannt, was Refner sagt. Der Hunger droht, das ist wahr. Aber hört auf mich, nicht weit von hier am Ausgang der Schlucht liegt die Stadt Funon. Wenn wir unser Tempo beibehalten, werden wir sie gegen morgen Abend erreichen. Die Stadt ist reich. Ihre Bewohner werden uns Nahrung verkaufen.« Refner unterbrach ihn.
»Kaufen für alle? Unsinn, Josua. Woher nehmen wir das Geld, um sie dafür zu bezahlen? Vielleicht vom Heiligtum?«
»Wer sich am Heiligtum vergreift, ist des Todes«, schrie Phinees. »Die Opfergeräte gehören dem Allerhöchsten. Wenn wir Gold brauchen, nehmen wir es, und keiner wird euch danach fragen«, rief Refner zurück. Hierauf wandte er sich wieder an Josua. »Werden sie uns überhaupt etwas verkaufen? Wir kennen die Städte, sie sind hartherzig und geizig. Sie verschließen sich hinter ihre Mauern und werden zuschauen, wie wir vor Hunger umkommen. Wir müssen ihnen zusetzen, wie der Stadt der Arada.« Nach diesen Worten schloss er. Es wurde still im Zelte und aller Augen hefteten sich auf Josua. Der Feldherr zog die Stirne in Falten und schwieg.
»Die Einwohner dieser Stadt sind Nachkommen Esaus«, sagte Kaleb, und seine Geisterstimme zitterte.
»Jahwe erlaubt keinen Angriff, wenn wir nicht angegriffen werden«, warf Phinees ein. »Das sagt Moses.«
Refners Gesicht verkrampfte sich vor Wut.
»Moses, schon wieder Moses«, rief er außer sich. »Was gehen Moses unsere Nöte an? Er läuft wie irrsinnig voran, wenn wir lagern, schließt sich in sein Zelt ein und will niemanden sehen. Inzwischen aber sterben die Leute vor Hunger.«
»Nein, Refner, niemand ist noch im Lager verhungert und bis morgen Abend stirbt auch niemand.«
Die gewaltige Stimme Josuas war stärker als die Empörung des Fürsten vom Stamme Manasse.
»Zugegeben, es ist niemand gestorben und wird auch niemand sterben«, lenkte Refner auf Josuas Worte ein.
»Was aber geschieht, wenn wir in Funon die Einwohner bitten, uns Nahrung zu verkaufen und sie uns stattdessen noch angreifen? Es ist uns bekannt, dass in der Nähe Kupfergruben liegen und die Leute in Funon Waffen schmieden.«
»Sie haben Waffen, und wir?«
»Du weißt wohl, wie es bei uns aussieht. Auf mehrere Krieger kommt ein Schwert, ein altes, schartiges noch dazu. Speere mit Steinspitzen, Schleudern und alte, morsche Bogen sind unsere Waffen. Wenn sie uns angreifen, sind wir ihnen nicht gewachsen. Wir können sie nur besiegen, wenn wir ihnen zuvorkommen und sie überfallen. Dann erobern wir sowohl Nahrung als auch Waffen.«
»Richtig, richtig, Refner hat recht«, erschollen Zurufe.
»Sie sind aber Nachkommen Esaus«, wiederholte Kaleb.
»Lassen wir das dumme Zeug«, schrie Refner noch hitziger. »Wir brauchen Nahrung, um weiterzuziehen. Wir brauchen Waffen. Hinter dieser Schlucht kommen wir in das Land der Moabiter. Josua, gib mir Antwort. Womit werden wir gegen sie kämpfen können und später gegen die Völker Kanaans und gegen die Mikraimer?